Deutschlandfunk. Hintergrund.
Francos langer Schatten. Teil 1. Bürgerkrieg und Diktatur sind Spaniens Erblast. Von Hans-Günther Kellner.
Puri La Peña und ihre Tochter Cecilia haben die Geschichte schon oft erzählt. Sie handelt vom Grauen des spanischen Bürgerkriegs, der Grausamkeit der Repression jenseits der Frontlinien und davon, wie ein Teil der spanischen Gesellschaft diese Geschichte lieber vergessen möchte, als sie aufzuarbeiten.
Wir haben die Kopie der Anzeigen, von allen beiden.
In fast allen Fällen gab es, nachdem sie die Leute getötet, ermordet hatten, hinterher Gerichtsverfahren. Wir haben hier in den Archiven die Aussagen über meinen Großvater und meinen Großonkel gefunden. Hier ist die Anzeige des Großvaters.
Sie sprechen von Manuel La Peña. Er war Tierarzt im Dorf Villa Roja de la Sierra im nordostspanischen Aragon. Er und sein Bruder Antonio Ramiro wurden im August 1936 hingerichtet. Von Anhängern des Generals und späteren Diktators Francisco Franco. Die 66 Jahre alte Puri La Peña ist die Enkelin von Manuel La Peña. Sie holt einen Ordner aus der Tasche, voller Kopien von Zeitungsausschnitten, Fotografien, Akten. Sie liest aus der Anzeige des damaligen Dorfpfarrers vor.
Wo habe ich das? Hier.
Er war der Gründer der anarchistischen Gewerkschaft CNT und die Ursache für alles Schlechte, was ins Dorf gekommen ist. Er hat die Jugend getäuscht und sie auf diesen schlimmen Weg geführt. Er ist in jeder Hinsicht ein echter Idiot. Außerdem wird hier noch anerkannt, dass er hingerichtet wurde. Das steht sonst nirgends.
Seit Jahren versuchen sie, die Gebeine ihrer beiden Angehörigen würdig zu bestatten. Die Leichen der beiden wurden später ins Tal der Gefallenen nach Madrid gebracht, einem monumentalen Bau zum Gedenken an den Triumph Francisco Francos im spanischen Bürgerkrieg, ohne Wissen der Angehörigen. Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, ein Blick zurück. General Francisco Franco spricht 1936 an seine Anhänger. Am 18. Juli hatten er und die Generäle um ihn gegen die Demokratische Republik Spaniens geputscht. Der Staatsstreich scheiterte, weil sich ihm nicht alle Provinzen anschlossen. Damit kam es zum Bürgerkrieg. Franco spricht vom Kampf in den Schützengräben und vom Tod in den Schützengräben. Der spanische Wirtschaftswissenschaftler und Historiker Ángel Viñas hat zahlreiche Bücher über den spanischen Bürgerkrieg und auch über das Scheitern der Demokratischen Republik veröffentlicht. Die war 1931 mit so großen Hoffnungen ausgerufen worden, hatte aber auch viele Gegner.
Desde el año 1931-32 hasta 1936.
Von 1931-32 bis 1936 haben die rechten Kräfte, vor allem die Monarchisten, an einer Konspiration gegen die Republik gearbeitet, mit der Hilfe Mussolinis. Hitler spielte in den Überlegungen damals noch keine Rolle. Aber Mussolini sagte Geld und am Ende auch Waffen zu. Ganz konkret wurden die Vorbereitungen zum Staatsstreich vom 18. Juli 1936 ein gutes Jahr davor.
Erst später, im anschließenden Bürgerkrieg, wurde die Unterstützung des nationalsozialistischen Deutschlands zusammen mit dem faschistischen Italien entscheidend für den Aufstieg Francos. Spanien befand sich in den 1930er Jahren in einem vorindustriellen Zeitalter. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebte von der Landwirtschaft. Mehr als 30% der Bevölkerung konnte weder lesen noch schreiben. Industrie gab es nur im Norden. Als 1931 die republikanischen Kräfte die Kommunalwahl gewannen, waren die Erwartungen groß, sagt Historiker Viñas.
Uno de los grandes problemas de España de la época era la reforma agraria.
Eines der großen Probleme der Zeit war die Landreform der linken Regierung. Die Opposition der Rechten und der Großgrundbesitzer leistete Widerstand. Im November 1933 verlor die Linke die Parlamentswahl und die Konservativen stoppten die Reform. Erst im Februar 1936 kam die Linke Volksfront wieder an die Macht. Die Landarbeiter besetzten unter den Rufen Brot und Republik die Felder. Die Agrarreform betraf vor allem die Großgrundbesitzer im Süden und Zentrum Spaniens, in Andalusien, in der Extremadura und einem Teil von Kastilien. Die daraus entstandenen Konflikte nutzte die Rechte natürlich für sich aus.
Denn die Großgrundbesitzer wehrten sich, unterstützten die Republik feindlichen Kräfte. Die gesellschaftliche Stimmung war aufgeheizt. Zumal die Regierung die Landbesetzungen tolerierte. Die Gründe dafür finden sich in einem Tagebucheintrag des damaligen Regierungschefs Manuel Azaña von Anfang 1933.
Die Landbesetzungen gehen weiter. Man macht daraus Propaganda und spricht von Attentaten durch Kommunisten und Gewerkschaften. So ist es nicht. Die Kleinbauern sterben vor Hunger. Und viele Grundbesitzer weigern sich, ihnen Land und Arbeit zu geben. Werden sie von uns jetzt verlangen, gegen die Landbesetzungen mit Waffen vorzugehen?
Die Verhältnisse jener Zeit spiegelten sich auch in der Sprache wider. In Andalusien und in der Extremadura, wo 70% der Landbesetzungen stattfanden, mussten die Landarbeiter die Grundbesitzer mit Señorito anreden. Ein Señorito durfte alles. Ein Landarbeiter hatte praktisch keine Rechte, sagt Ángel Viñas zu den fast mittelalterlichen sozialen Strukturen. In Kastilien war der Grundbesitzer schlicht El Amo, der Herr, und zwar über alles.
El Amo, El Amo. Era la forma de dirigirse al jefe.
Der Herr, ja, so redete man den Grundbesitzer an. Vor allem in Salamanca, in Kastilien, mit großen Landflächen und Mastbetrieben waren die Konflikte enorm. Diese sozialen Konflikte prägten die Republik. Der Grundbesitzer war der Herr über das Leben und das Land, der Herr über die Menschen. Die soziale Ungleichheit war enorm.
Die Landbesetzungen blieben meist friedlich, auch weil das Militär nicht intervenierte. Trotzdem beklagen Historiker, hält sich bis heute das Narrativ, ein Klima der Gewalt habe damals in den Bürgerkrieg führen müssen. Tatsächlich kam es in den Städten zu zahlreichen politischen Anschlägen mit Todesopfern. Das Attentat auf den rechten Abgeordneten José Calvo Sotelo sehen noch heute viele Konservative als Auslöser für den Bürgerkrieg. Aber auch Historiker José Manuel Núñez Seixas von der Universität von Santiago de Compostela sieht darin eine vorgeschobene Rechtfertigung für den Putsch vom 18. Juli 1936.
Es gab Milizen, es gab Gewalt in der Straße, aber das passierte nicht nur in Spanien, sondern überall in Europa, könnte man sagen. Das war auch ein typisches Merkmal dieser Zeit. Also wir reden hier um einige Dutzende Opfern auf beiden Seiten. Also ab 1934 war die Anzahl der antifaschistischen Opfer sozusagen viel größer als die der Faschisten.
Mit Beginn des Staatsstreichs machten die Generäle um Franco klar, was den linken politischen Gegnern drohte, die sich zur Volksfront zusammengeschlossen hatten. Am 19. Juli ordnete der General Emilio Mola, einer der Drahtzieher des Putsches, an, Zitat:
Es ist notwendig, eine Stimmung des Terrors zu schaffen. Man muss den Eindruck der völligen Dominanz erzeugen, ohne Skrupel oder Zögern gegenüber allen, die nicht so denken wie wir. Wir müssen einen großen Eindruck hinterlassen. Jeder, der offen oder im Geheimen die Volksfront verteidigt, muss erschossen werden.
Die Anordnung wurde schnell umgesetzt. Verhaftet wurden linke Politiker, Gewerkschaftsmitglieder, Erntehelfer. Der heute 90-jährige Fausto Canales erzählt, wie sein Vater, der Landarbeiter Valerico Canales, nachts aus seinem Haus im Dorf Pajares de Adaja im Nordwesten Spaniens verschleppt wurde. Weit weg von den Frontlinien.
Es war am 20. August 1936. Wir schliefen schon. Mein Bruder, mein Vater, meine Mutter und ich. Sie klopften an die Tür und mein Vater stand auf. Die Falangistas, die Faschisten, nahmen ihn sofort mit. Sie hatten Schnüre dabei, mit denen man normalerweise das Stroh zusammenbindet. Damit fesselten sie die Hände der Festgenommenen auf den Rücken und führten sie ab. Wie einen Dieb. Dabei hatte er gar nichts getan, um so abgeführt zu werden.
Noch in derselben Nacht wurde Valerico Canales zusammen mit 6 weiteren Männern und einer Frau auf einem Lastwagen zu einem Feld gefahren, dort erschossen und anschließend in einen Brunnenschacht geworfen. Mehr als 100.000 Menschen, Oppositionelle, linke Politiker und Gewerkschafter sind der brutalen Repression der Faschisten Francos zum Opfer gefallen. Im ganzen Land. Auch der Großvater von Puri La Peña, der Tierarzt aus einem Dorf in der Nähe von Zaragoza.
Hier in Spanien sind überall schlimme Dinge geschehen. Menschen wurden wie Stiere in den Arenen abgeschlachtet. In unserem Fall wurden mein Großvater und mein Großonkel väterlicherseits ermordet. Aber der Vater meiner Mutter und ein erst 8 Jahre alter Bruder von ihr wurden in Córdoba ebenfalls ermordet. In Andalusien sind die Putschisten in die Dörfer und haben alle getötet. Sie haben einfach alle auf dem Dorfplatz versammelt und dort erschossen.
Aber es kommt auch unter den Kräften des republikanischen Spaniens zu Gewalt. Ángel Viñas hat die politische Verfolgung auf beiden Seiten untersucht und in seinem Buch »Die Roten bestrafen« dokumentiert. Seine Bilanz? Francos Anhänger haben mehr als 140.000 Menschen umgebracht, davon alleine in Andalusien mehr als 50.000. In den Gebieten des republikanischen Spaniens sind rund 50.000 Menschen der Repression zum Opfer gefallen. Allerdings, die Regierung der Republik habe versucht, die Gewalt ihrer Milizen unter Kontrolle zu bringen, sagt Historiker Núñez Seixas. Die Führung der Frankisten hingegen?
Die Gewalt in der frankistischen Etappe war viel intensiver und vor allem war von oben, also von oben geführt und systematisch geleitet. Und das hatte auch eine große Kontinuität in der ersten, also könnte man sagen, in den frühen 40er Jahren bis 43, 44 und noch weiter.
Also in den Jahren nach dem Bürgerkrieg. Das Ende des Krieges 1939 war zugleich der Beginn der Diktatur unter General Francisco Franco. Der Rückblick und die Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen haben in Spanien erst spät begonnen. Erst seit Ende der 1990er Jahre versuchen die Angehörigen der Opfer der Franco-Diktatur wie Fausto Canales oder Puri La Peña aufzuklären, was damals geschah. Wie es zu der Ermordung ihrer Familienangehörigen kam. Daraus ist eine landesweite Bewegung entstanden, der gelegentlich auch Revanchismus vorgehalten wird. Der Vorwurf, sie würden die Opfer der anderen Seite, der Anhänger Francos, nicht anerkennen. Historiker Viñas dazu.
Niemand streitet das ab. Niemand. Ich kenne keinen spanischen oder ausländischen Historiker, der leugnet, dass die Putschisten Francos in ihren Reihen Opfer hatten. Das ist erwiesen. Aber, und da bin ich sehr entschieden, in den 40 Jahren der Diktatur wurde dieser Opfer immer wieder gedacht. In allen spanischen Kirchen gab es Kreuze mit der Inschrift »Gefallen für Gott und für Spanien« mit den Namen der betreffenden Ortschaft.
Und oft stehen darunter die Namen der Opfer. Es gab zudem eine umfangreiche Untersuchung der Repression auf Seiten der sogenannten Roten Herrschaft, also der linken demokratischen Kräfte, sagt Viñas. Während die Opfer des Franco-Regimes und ihre Angehörigen sich jahrzehntelang nicht trauten, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Auch das änderte sich Ende der 1990er Jahre. Unterstützung bekommen sie von dem Gerichtsmediziner Francisco Echeverría. Er sucht nach den Massengräbern und nach den Gebeinen von Menschen, die von Franco-Schergen hingerichtet worden sind. Auf Feldern, in Straßengräben, einmal sogar auf einer Müllkippe, erzählt Echeverría.
Da lagen die Leichen am Rand einer Straße unter der Müllkippe des Dorfs. Die Angehörigen riefen uns an, wir intervenieren nie ohne die Bitte eines Angehörigen, und sagten uns, die Leichen sind unter dem Müll. Ich konnte das nicht glauben, aber als wir ankamen, mussten wir erst einmal mit einem Bagger mehrere Kubikmeter Müll beiseite räumen. Und darunter fanden wir tatsächlich die Toten verscharrt. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Die haben nicht nur diese Leute ermordet, nein, sie haben auch noch den ganzen Müll über sie geworfen.
Francisco Echeverría ist im Laufe der Zeit einer der bekanntesten spanischsprachigen Gerichtsmediziner geworden. Er hat Leichen identifiziert, die in den 1980er Jahren in spanischer Polizeigewalt umgekommen sind, war aber auch an der Suche nach den verschollenen Gebeinen des spanischen Nationaldichters Miguel de Cervantes beteiligt. Zu den Exhumierungen von Franco-Opfern kam er recht spät, erzählt er.
Yo no sabía que había tanta fosa en España.
Ich wusste nicht, dass es verscharrte Leichen in Spanien gibt. Ich habe viel im Ausland gearbeitet, in Mexiko, in Kolumbien, in Chile, in der Westsahara war ich mehrmals. Da rief mich jemand an und sagte, da wäre ein Gruppengrab in Nordspanien, das mich interessieren könnte. Ich war überrascht. Ich dachte, die Toten aus dem Bürgerkrieg wären alle auf Friedhöfen. Stattdessen liegen noch Tausende auf den Feldern, in den Straßengräben. Da konnte ich nicht wegschauen.
Aus vielen Dörfern kamen nun Briefe mit der Bitte, auch dort Opfer der Franco-Repression zu exhumieren. Daraus entstand die Vereinigung zur Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses, der sich weitere Aktivisten anschlossen. Von mehr als 11.000 Opfern sind seither die menschlichen Überreste ausgegraben worden. Doch das zeigt noch lange nicht das ganze Ausmaß. Noch immer ist der Verbleib von 100.000 Menschen aus der Zeit des Bürgerkrieges und den Folgejahren ungeklärt. Es stellte sich außerdem heraus, dass die menschlichen Überreste von über 12.000 Opfern der republikanischen Seite ohne das Wissen ihrer Angehörigen in das sogenannte Tal der Gefallenen gebracht worden waren. Das ist ein monumentaler Triumphbau zum Gedenken an Francos Herrschaft mit einer von Zwangsarbeitern erbauten Basilika vor den Toren Madrids. Zusammen mit den Gebeinen von mehr als 20.000 Toten, die auf der Seite Francos gekämpft haben, wurden sie in die mehrere Stockwerke hohen Katakomben des Bauwerks geschafft. Auch die Überreste von Valerico Canales und der Brüder La Peña. Fausto Canales hat alles über das Tal der Gefallenen gelesen und weiß, warum sein toter Vater von einem kastilischen Feld dorthin gebracht wurde.
Die ersten Anweisungen waren ganz klar. Hier sollten nur Katholiken bestattet werden, die für Gott und Spanien gefallen waren. Also die, die auf der Seite Francos standen. Aber später stellte man fest, dass man damit nicht genug Gebeine für die Katakomben hatte und erweiterte die Kriterien. Nun sollten auch Tote aus Massengräbern dorthin gebracht werden. Aber bei denen wurden die Angehörigen nicht einmal verständigt. Sie hätten damals die Toten zwar noch identifizieren können, aber daran hatten sie kein Interesse. Sie wollten einfach nur die Katakomben vollbekommen.
Doch Fausto hat die Kiste mit den Überresten seines Vaters Valerico gefunden und dafür gesorgt, dass er auf dem Friedhof seines Heimatdorfs Pajares de Adaja in der Provinz Ávila bestattet wurde. Sein Leben lang hat Fausto darum gekämpft. Auch Puri und Cecilia La Peña wollen diese Gerechtigkeit für ihren Großvater Manuel und den Großonkel Antonio Ramiro La Peña, doch bislang vergebens.
Sie müssen die Kisten rausholen, aber man weiß nicht, wie viele es genau sind. Angeblich sind es 81 Leichen aus der Gegend. Die müssen analysiert werden und in welchem Zustand sie sind.
Je nach dem Zustand können Gentests gemacht werden oder eben nicht. Es ist kompliziert.
Wie kompliziert? Das zeigt auch die politische Debatte, wenn es um die Erinnerungskultur und das Gedenken geht.
Das war der Hintergrund. Francos langer Schatten, Teil 1. Bürgerkrieg und Diktatur sind Spaniens Erblast. Von Hans-Günther Kellner, Redaktion Katrin Michaelsen. In Teil 2 geht es um Spaniens Suche nach einer neuen Erinnerungskultur.